Vielen Dank für die Begrüßung, liebe Schwestern und Brüder, auch für den Applaus für das Enkelkind. Ich habe es noch gar nicht gesehen, das ist in Mainz, aber ich gebe den Applaus einfach weiter, den sage ich dann weiter. Und zwar Doro, heute Nacht um 3 etwa kam der Anruf, jetzt ist sie da, die Hanna. Man kann da gar nichts dafür als Großeltern. Die Eltern, die sind da mehr im Stress, das weiß ich von unseren Kindern. Aber wenn man Großeltern wird, dann hat es so ein bisschen was zu tun oder so ähnlich was zu tun mit dem, was wir unter Gnade verstehen. Da kann man auch nichts dafür. Man kann bloß offen sein dafür. So wir offen waren, bis das Kind geboren wird. Ja, danke für die Begrüßung und auch schon die Einführung in das Thema. Weil das so knapp bei der Terminvereinbarung, haben wir das gesagt, weil das so knapp im Reformationsfest liegt, darum ein Thema, das mit der Reformation doch zu tun hat. In 2 Wochen feiern wir das. Vor 495 Jahren war es, dass Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirchentür in Wittenberg annagelte. Disputationsthesen auf Lateinisch zunächst. Schlosskirche in Wittenberg. Württemberg und Wittenberg wird im Ausland schon manchmal verwechselt. Das hat einen gewissen Vorteil, wenn man als Württemberger irgendwie zu amerikanischen oder afrikanischen Gemeinden kommt und sich vorstellt, als Württemberger, dann hören die manchmal Wittenberg und denken, das ist ein strammer Lutheraner, macht auch nichts. Also Schwaben werden da manchmal besonders begrüßt. Aber wir sind nun leider keine Wittenberger, aber dafür sind wir in den Spuren von Martin Luther und feiern trotzdem auch in Württemberg das Reformationsfest. In anderen Landesteilen der Bundesrepublik, da wird ja das Reformationsfest als offizieller Feiertag sogar begangen. Wir arbeiten noch daran, ob wir das nicht bald hinkriegen. In 5 Jahren ist ja das große Jubiläum, Reformationsjubiläum, dann 500 Jahre Reformation. Grund genug, dass wir uns heute Abend und immer wieder neu, auch in den nächsten Jahren bis zum Reformationsjubiläum, deutlich fragen, was heißt denn das eigentlich, was Martin Luther entdeckt hat, vor Gott gerecht sein? Jetzt unterbreche ich schön, guten Abend. Kommen Sie näher, da vorne hat es noch ein paar Plätze. Es war keine neue Stühlhölle, kommen Sie bitte schön. 1, 2, 3, 4 Plätze sind noch frei. Sie sind willkommen. Was heißt gerecht vor Gott? Ich möchte Sie gerne in Gedanken mitnehmen ins Jahr 1537. Wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, da ist die Reformation schon im vollen Gang. Da beruft Papst Paul III. Ein Konzil ein, und zwar zu Mantua. Dieses Konzil hat das Ziel, zu testen, ob es noch eine Brücke gibt zwischen den katholischen Lehren und der lutherischen Lehre. Der sächsische Kurfürst Johann Friedrich bittet Martin Luther und sagt ihm, du schreib doch mal auf die Punkte, wo es Vermittlung geben kann. Und Martin Luther setzt sich hin und schreibt eine ganze Reihe von Artikeln. Da das in Schmalkalden war, nennt man die schmalkaldischen Artikel. Und Luther gliedert diese schmalkaldischen Artikel in 3 Abschnitte. Erstens, wo man sich einig ist. Da gibt es eine ganze Menge. Zum Beispiel, dass Gott der Schöpfer ist, die Schöpfung, die Trinität und viele andere Punkte. Zweitens, wo man auch Vereinbarungen finden kann. Also wo Luther auch kompromissbereit ist. Und dann hat er einen 3. Abschnitt und da schreibt er, da, wo man nicht nachgeben kann. Das ist dann wichtig. In diesem Abschnitt, in diesem 3. Abschnitt, da ist der 1. Artikel, der über die Rechtfertigung. Und Luther schreibt, daran darf nicht gerüttelt werden. Das ist, und jetzt zitiere ich Luther, das ist der Artikel, bei dem Himmel und Erde stehen oder fallen. Später schreibt er auch mal, das ist der Artikel, bei dem die Kirche steht und fällt. Und wir fragen, was heißt denn Rechtfertigung, vor Gott gerecht sein? Vielleicht erinnern Sie sich, es war im Jahr 1999, also jetzt vor genau 13 Jahren am Reformationsfest. Da waren Vertreter des Lutherischen Weltbundes und der katholischen Lehre, Glaubenskongregationen und so, waren da zusammen, haben sich in Augsburg getroffen und da unterzeichneten sie ein Papier. Nämlich, also ein langes Papier, ein Dokument, das trug den Titel Einig in der Rechtfertigungslehre. Heute sagen viele, es hat trotzdem kaum jemand verstanden, was eigentlich Rechtfertigung heißt und worin man sich einig ist. Damals, vor 13 Jahren, da hat es eine Zeitung begriffen. Ich muss Ihnen sagen, ich mache normalerweise keine Werbung für die Bild-Zeitung. Aber die Bild-Zeitung hat es damals auf den Punkt gebracht. Ich weiß es noch. Die hat nämlich getitelt, Christen sind sich einig, wie man in den Himmel kommt. Gar nicht so schlecht. Aber wir wollen ja noch genauer fragen, was bedeutet Rechtfertigung heute? Und fragen also, wie kam denn eigentlich Martin Luther zu dieser Wiederentdeckung der Rechtfertigungsbotschaft? Jetzt waren wir gerade im Jahr 1537. Ich lasse jetzt einmal nochmal mindestens 20 Jahre weiter zurückzugehen. Martin Luther in jungen Jahren. Er, ein eifriger Gelehrter, er war Mönch geworden, war ins Augustiner-Eremitenkloster in Erfurt eingetreten. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie letztes Jahr den Papstbesuch im Fernsehen angeguckt. Letztes Jahr, da gab es ja einen Event, ein Treffen, das fand im Augustinerkloster in Erfurt statt. Da kam Papst Benedikt hin und traf sich dort mit den Evangelischen. Das war schon ein ganz großer Akt, dass der Papst letztes Jahr dorthin ging, wo Martin Luther als Mönch lebte, wo er als junger Theologiestudent in diesen Orden der Augustiner Eremiten damals eingetreten ist. Und Martin Luther will dort ein guter Mönch sein. Er strengt sich an, er will fromm sein, er will vor Gott dastehen. Das war sogar einer der Fragen bei der Aufnahme ins Kloster damals, wurde gefragt, suchst du den gnädigen Gott? Antwort, ja, ich will den gnädigen Gott finden. Das will Luther wirklich zutiefst. Und darum fastet er immer wieder. Darum macht er geistliche Übungen. Darum schlägt er sich sogar, kasteit sich. Und er ringt immer wieder über der einen Frage, wie wird mein Leben recht? Wie wird überhaupt ein Menschenleben vor Gott recht? Wie kann denn jemand überhaupt sagen, mein Leben ist okay, ist gelungen, ist erfüllt auch in Gottes Augen? Immer neu kreist Luther um diese Fragen. Er formuliert sie anders, als ich es jetzt gerade schon gemacht habe. Er fragt, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Und er fragt ganz ehrlich, wenn Gott doch alles sieht, alles, was wir tun und denken und reden, wie kann dann überhaupt jemand vor Gott recht dastehen? Darüber grübelt Luther und es treibt ihn um und er bleibt dabei immer wieder an zwei Versen im Römerbrief hängen. An den zwei Versen, wo Paulus gleich ganz am Anfang des Römerbriefes schreibt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes, die kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. So Paulus im Römerbrief. Und das liest Luther 1500 Jahre später und Luther denkt, wenn Gott wirklich gerecht urteilt, dann muss er mich schuldig sprechen. Dann kann ich noch so fromm sein und noch so viel opfern und mein Bestes geben, damit Gott zufrieden ist, so wie es die katholische Kirche damals verstand. Aber Luther fragt, kann das hier gemeint sein? Und er brütet weiter. Und das ist jetzt ein langer Prozess, den überspringe ich jetzt etwas bei Luther. Denn dann, so berichtet es Luther selber später, war es dort im Augustinerkloster in Erfurt, da waren es diese Verse, die ihm plötzlich zum Durchblick verhalfen, die bei ihm wie ein Blitz einschlugen. Er beschreibt später einmal, wie er im Studierzimmer in Erfurt saß und auf einmal verstand, was Gerechtigkeit Gottes heißt Und jetzt zitiere ich Martin Luther. Das hat er geschrieben, also viele Jahre später in der Vorrede zu einer Bibelausgabe, einer Übersetzung von ihm. Er schreibt Folgendes: Ich konnte den Gerechten, die Sünder strafenden Gott nicht lieben. Im Gegenteil, ich hasste ihn sogar. Ich wagte nicht zu hoffen, dass ich Gott durch meine Genugtuung versöhnen könnte. Da erbarmte sich Gott meiner. Tag und Nacht war ich in tiefe Gedanken versunken, bis ich endlich den Zusammenhang der Worte beachtete. Die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium offenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Da fing ich an, die Gerechtigkeit als solche zu verstehen, durch welche uns der barmherzige Gott durch den Glauben rechtfertigt. Da fühlte ich mich wie ganz und gar neu geboren und durch offene Tore trat ich in das Paradies selbst ein. Da zeigte mir die Schrift ein ganz anderes Gesicht. So schreibt es Luther später im Rückblick auf das, was er in Erfurt da erlebt hat. Es war sicherlich, das sieht man so an dem, was er da veröffentlicht hat schon, das war natürlich ein langer Prozess, es ging nicht mit einem Hauruck, aber das war in Luther gereift und plötzlich brach es aus ihm heraus, diese Erkenntnis. Und die Erkenntnis war, der Beginn der Reformation war die Initialzündung der evangelischen Kirche und man sagt nicht so viel, wenn genau diese Entdeckung auch der Beginn der Neuzeit war. Der Austritt aus dem Mittelalter in die Neuzeit. Der kleine Mönch, der gab diesen Impuls, diese Erkenntnis. Der kleine Mönch, der in seiner Studierstube so lang Gottes Wort las und studierte, bis er Folgendes begriff: Gott beurteilt nicht, wie gerecht wir sind, sondern er macht uns gerecht. Er schenkt uns unverdientermaßen seine Gerechtigkeit. Nun kann man fragen, was geht es uns heute an? Ja, wenn Sie jetzt in Denkendorf auf der Straße rumlaufen und das jemand erklären, dann zuckt er vielleicht mit den Schultern und sagt, na und? Dahinter steckt die Beobachtung, dass wir natürlich anders fragen, als Martin Luther gefragt hat. Wir fragen heute nicht, wenigstens nicht im Alltag, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Wir formulieren anders und ich behaupte im Kern doch gleich. Wir fragen, wer meint es gut mit uns? Wie wird mein Leben recht? Bin ich am Ende bei den Gewinnern oder Verlierern? Wir grübeln nicht wie Martin Luther um theologische Fragen, aber trotzdem verkrampfen wir uns oft im Kreisen um uns selber und fragen, wie bin ich? Wie sehen mich die anderen? Wollen gut sein, wollen was leisten, wollen unserem Leben Sinn geben und wenn es nicht gelingt, dann machen wir an uns rum. Und dann krampft uns die Rechtfertigungsbotschaft. Sie sagt, du musst dich nicht mehr quälen. Hör auf, um dich zu kreisen. Du musst nicht länger verzweifelt fragen, wie dein Leben recht wird. Es ist recht. Du lebst letzten Endes vor Gott nicht von deiner Leistung und du stirbst nicht an deinem Versagen, sondern du lebst aus Gottes grenzenloser Güte. Wir fragen manchmal, wer nimmt meine Vergangenheit in die Hand? Wer nimmt all das Unversöhnte weg, was sich im Laufe von Jahren und Jahrzehnten im Leben so ansammelt? Wer nimmt meine eigene Schuld weg? Und wer nimmt all das weg, was mir andere angetan haben? Alles Verletzende, alles Ungelöste, alles Verborgene. Ich sehe den stämmigen Mann noch vor mir. Wir waren ins Gespräch gekommen und auf einmal bekommt er Tränen in die Augen. Und er fragt dann auf einmal verzweifelt, wer kann mir vergeben? Ich habe meine Frau geschlagen. Wie ist das gekommen und wie soll ich weiterleben? Wie er, so fragen viele in unserer Welt, das nicht, weil sie Frau geschlagen haben, aber aus ganz ähnlichen Beweggründen heraus. Wer hilft mir denn raus? Wer macht mein Leben weit? Wie viele Tränen werden heimlich geweint hinter den Fassaden der Wohn- und der Schlafzimmer? Manchmal hören wir heute viel Unbarmherzigkeit. Da sagen Lebensberater, sorge nicht, sondern lebe. Ausrufezeichen. Oder Zeitplaner sagen, nutze deine Zeit, optimiere deine Leistung, du musst was aus dir machen. So hören wir oft. Aber welch unbarmherziger Druck kann auch da dahinter stecken? Ich muss was aus meinem Leben machen und wehe, es gelingt nicht. Denn was ist denn, wenn die Kräfte nicht reichen, wenn kein Sinn mehr da ist? Was ist denn, wenn ich meine Leistung nicht mehr optimieren kann, wie es die Welt von mir will? Bin ich dann wertlos? Wenn Krisen mich schütteln, wenn Leid mein Leben füllt, wird es dann ein lebensunwertes Leben? Wenn ich Brüche habe und Zerrbrüche? Sie merken, welche Fragestellungen bei uns ganz aktuell sind. Und ich behaupte mal, sie haben alle zu tun mit der Frage, haben wir einen gnädigen Gott oder nicht? Und er erklärt das Evangelium zu all diesen Fragen, Gott fängt neu an. Er sieht uns neu an. Er behandelt uns, kurz gesagt, nicht nach dem, was wir sind und mit dem, was wir tun, sondern nach dem, was Jesus Christus getan hat. Er behandelt uns nicht nach neutraler Gerechtigkeit, sondern er schenkt uns seine Gerechtigkeit, sein Rechtsein. Das war die Initialzündung der Reformation. Und das war das Aha-Erlebnis, das Martin Luther verstand. Und da kommt es, wie Martin Luther dann später mal erklärte, da kommt es dann zu einem fröhlichen Tausch. All die ungelösten Brocken unseres Lebens, alles Verbogene, alles Verkorkste, alle Schuld vor Gott und vor Menschen, all das nimmt Gott und nimmt es von uns weg und legt es auf Jesus und gibt all das in seinen Tod hinein. Da am Kreuz auf Golgatha, da stirbt nun alles, was uns vor Gott belastet. Und dann nimmt Gott umgekehrt seine Liebe, seine Erlösungskraft, seine Freiheit und legt sie in unser Leben hinein. Luther sprach da vom fröhlichen Tausch. Der findet am Kreuz statt. Gott nimmt unsere Schuld und schenkt uns seine Gerechtigkeit. Wer das glaubt, der erfährt eine große Kraft. Der wird aus dieser Kraft heraus leben. Das ist Evangelium. Und wer sich so dieses Evangelium, wie es dann Luther wieder und wieder beschrieben hat, wie er es im Römerbrief ja gelesen und entdeckt hat, wer sich das Evangelium, wer sich diese frohe Botschaft von Jesus Christus gefallen lässt, der wird auch frei vom Sorgen um sich selber. Wird auch frei dazu, sich selber im Licht der Liebe Gottes zu sehen. Ich werde auch frei dazu, es heute Abend vielleicht nochmal ganz neu und wieder neu zu hören. Gott macht mich recht. Und ich sage bewusst, es wieder neu zu hören. Denn wir kommen immer wieder, obwohl wir das vielleicht im Kopf schon lange wissen und immer wieder begriffen haben, kommen wieder in das alte Denkmuster zurück. Ich kreise um mich selber, ich mache an mir rum, ich muss aus mir was machen. Darum müssen wir es immer wieder hören und immer wieder als Akt der Freiheit erleben, Gott macht mich recht. Einfach deshalb, weil er mich liebt. Weil er unendlich liebt und trägt. Ich bin gerecht, weil Gott mich gerecht macht. Ich unterbreche jetzt, wir singen ein Lied, Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. 383, Strophen 1 und 2. 383, 1 und 2. Luther entdeckte, was es heißt, ich bin vor Gott gerecht und da, so sagt er, als ich das verstanden habe, ging ich durch die Tore wie ins Paradies. Die Engel haben gesungen. Das war die Initialzündung der Reformation. Das Kernwort Rechtfertigung. Und im Grunde geht es um Christus, Christus allein. Ich bin gerecht, weil er mich gerecht macht. Mit dieser Erkenntnis also wollte Martin Luther seine Kirche wieder auf den rechten Weg zurückbringen. Martin Luther ging ja nicht her und hat dann beschlossen als junger Mönch, ey, jetzt mache ich mal hier eine neue Kirche auf oder so. Nein, er wollte seine Kirche reformieren. Er wollte die auf Fehlwege geratene und im Glauben müde gewordene Kirche des Mittelalters aufwecken und zum Evangelium zurückrufen. Luther hat es selber immer wieder mal mit vier Begriffen getan, denen ich jetzt noch mit Ihnen nachdenken möchte. Man nennt die Idee vier Soli. Sie kennen das Wort Solist, wenn jemand alleine auftritt oder wenn man solo irgendwo hingeht. Das heißt allein, solus. Und Luther hat gesagt, auf die vier kommt es an. Solus Christus. Das ist das Erste. Allein Christus. Dann sola fide. Allein durch den Glauben. Sola scriptura, allein durch die Schrift. Und sola gratia, allein durch die Gnade. Diesen vier Soli möchte ich nur mit Ihnen nachdenken. Und damit wir es uns ein bisschen besser einprägen können, vergleiche ich mal diesen Weg durch die vier Soli mit einem Weg in ein Kirchengebäude. Ich könnte auch sagen, ein Weg zum Gottesdienst. Der Gottesdienst ist ja genauso wie ein Hauskreis oder eine Gemeinschaftsstunde. Warum feiern wir das eigentlich regelmäßig, Gottesdienste? Warum lesen wir regelmäßig in der Bibel und treffen uns zum Gebet? Antwort, wenn man es immer neu uns sagen muss, sonst kommen wir in das alte Kreisen hinein. Das muss man immer wieder hören. Also, gehen Sie jetzt mal mit den Gedanken, ich sage jetzt mal zu einem Gottesdienst, zur Feier der Gerechtfertigten, die sich diese Freiheit immer neu zusagen lassen und Gott darüber loben. Was sehen wir, wenn wir eine Kirche betreten und zum Gottesdienst kommen? Wir gehen in der Mitte nach vorne und schauen von nach vorne was? Den Altar und drüber meistens ein Kreuz. Jesus Christus. Das ist das Erste, was Luther immer wieder neu betonte. Solus Christus, allein Christus. Er steht in der Mitte. Und das ist schon mal was ganz Wichtiges. In den Kirchen der Reformation finden wir keine Seitenaltäre mehr. Keine Heiligenverehrung. Auch keine Anbetung der Maria. Luther hat Maria durchaus hoch geschätzt, aber er hat sie nicht angebetet. Auch die Heiligen nicht. Als Vorbilder hat Luther sie verehrt. Aber ihm war wichtig zu sagen, wir brauchen, weil allein Christus unser Retter ist, brauchen wir nicht sozusagen noch Seitenwege zur Erlösung. Wir gehen also nach vorne und da hängt Christus am Kreuz. Ein Verurteilter hängt also da. Ein hingerichtetes Opfer am Galgen. Man muss sich das mal, was uns so ganz geläufig ist. Ah ja, da hängt der Kreuz, da hängt der Kruzifix. Man muss sich das mal aus einer gewissen Distanz vorstellen. Es war in der früheren DDR. Da lief ein kleines Mädchen an der Hand des Papas in die Kirche rein und auf einmal zeigt das Kind ganz verwundert vorne auf das Kreuz, an dem Jesus hängt und fragt, Papa, wer hängt denn da? Ein Hingerichteter. Für Nichtchristen ist das zunächst einmal etwas ganz Verwunderliches bis heute. Aber fürs Neue Testament ist es die zentrale Aussage, der Gekreuzigte, sein Tod und seine Auferstehung hängen ganz eng mit dem zusammen, was wir Rechtfertigung nennen. Das müssen wir mal genau unterscheiden und deutlich sagen, das Wort Rechtfertigung beschreibt ja im Grunde einen ja, göttlich-juridischen Entscheid, könnte ich sagen. Ein Urteil sozusagen, so wie der Richter ein Urteil verkündet. Du bist gerecht, bist frei. Aber woher kommt es eigentlich, dieses Urteil? Was ist denn der Inhalt? Antwort, der Inhalt ist der Kreuzestod und die Auferstehung von Jesus Christus. Inhalt des Befreiungsgeschehens Gottes. Rechtfertigungsbotschaft ist sozusagen die juristisch-göttliche Ausformulierung davon. Fragen wir genauer, was passiert eigentlich da im Kreuz, an dem Jesus hängt? Wir müssen uns jetzt mal von einer gängigen Vorstellung heute Abend lösen. Immer wieder hört man im Fernsehen oder liest in Magazinen, Jesus hat sich als Opfer einem zornigen Gott hingegeben, damit Gott nicht mehr zornig, sondern gnädig ist. Kennen Sie die Vorstellung? Nochmal, Jesus hat sich zum Opfer gegeben, einem zornigen Gott hingegeben, damit Gott wieder gnädig ist, damit er zufrieden ist. Das ist ein zutiefst heidnisches Denken und hat mit der biblischen Botschaft gar nichts zu tun. In vielen anderen Religionen taucht genau dieses Denkmuster auf. Als ob der Mensch sozusagen Gott wieder gnädig stimmen müsste. Ich habe es in manchen Ländern erlebt, mal in Taiwan in Begleitung einer Missionarin, die mit mir in einem solchen Tempel war, einem buddhistischen, dann erklärt hat, die geben der Gottheit etwas, damit die Gottheit sie beschützt, damit sie gnädig ist. Denkmuster der Religionen. Aber diese Vorstellung ist unbiblisch. Schon das Alte Testament zeigt, dass Gott da das Opfer gibt für die Versöhnung. Ich habe es gegeben, spricht der Herr. Und auch im Neuen Testament gilt, nicht Jesus gab sich hin und besänftigte den Zorn des Vaters, sondern, so wie es Johannes 3, Vers 16 heißt, den Spruch kennen wir wahrscheinlich, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und jetzt, dass er seinen Sohn hingab. Man muss sich dieses als Denkmuster sehr stark einprägen, um nicht immer auf die andere Schleife sozusagen zu kommen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn hingab. Oder mit Paulus im 2. Korintherbrief gesprochen, wo es um Versöhnung geht, da sagt Paulus einmal, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Das heißt, Gott ist da im Kreuz aktiv. Nicht Gott muss versöhnt werden, sondern wir müssen wieder heil werden. Nicht Gott hat ein Problem, sondern wir haben es vor Gott. Und wir müssen wieder versöhnt werden, wieder recht. Das heißt, auch wir müssen uns mit Gott nicht versöhnen durch gute Werke oder durch fromme Leistungen. Wir könnten das auch gar nicht. Sondern Gott versöhnt uns mit sich. Er macht uns wieder recht. Er spricht uns gerecht, obwohl wir schuldig sind. Das war die große Wiederentdeckung Luthers. Und ich habe dieses andere Denkmuster geschildert, weil es immer wieder bei uns reinrutscht, auch in der heutigen Welt bei uns. Und viele denken fast magisch so, jetzt mache ich wieder was Gutes, zeige Gott mal, wie gut ich bin, damit Gott mir gnädig ist. In der mittelalterlichen Kirche war das so stark drin, Sie wissen es vielleicht mit Ablasshandel und so, dass die Entdeckung Luthers wie ein Blitz einschlug, bei ihm selber zunächst und dann bei vielen anderen, die es hörten. Das war die große Wiederentdeckung. Solus Christus, allein Christus macht uns recht. Ich muss Ihnen sagen, genau das ist auch in der Seelsorge manchmal wichtig. Es gibt ja Zeiten im Christsein, in denen scheint Gott weit weg zu sein. Auch Martin Luther hat solche Zeiten immer wieder mal erlebt. Er hat gewusst, Gott kann sich auch verbergen. Luther sprach dann lateinisch vom Deus absconditus, vom verborgenen Gott. Und für Luther waren es oft Zeiten der Anfechtung, Zeiten des Zweifels. Aber gerade dann hängte sich Luther ganz an Christus. Und nur das kann ich seelsorgerlich empfehlen, sich in solchen Zeiten einfach ganz an Christus zu hängen. Ich hang und bleib auch hangen an Christus als sein Glied. Luther schrieb einmal, halte ich nicht zu lange beim Deus absconditus, beim verborgenen Gott auf. Du wirst sonst verrückt. Flüchte zu Christus, dem Offenbaren, dem erfahrenen Gott. So ist es. Jetzt ist eins ganz wichtig. Die Mitte unseres Glaubens ist nicht ein Dogma, ist auch nicht irgendeine Idee der Freiheit oder sowas, sondern die Mitte unseres Glaubens ist eine Person, Jesus Christus. Dies sich immer wieder neu klarzumachen, ist heute wichtig für unseren Glauben, auch für den interreligiösen Dialog, also den Dialog, das Gespräch zwischen den Religionen. Da ist die Zeit der vorsichtigen Wertschätzung ja vorbei. Man fragt heute genauer, was glaubt ihr, was glauben wir? Und Menschen anderer Religionen wollen von uns Christen auch wissen, An was glaubt ihr eigentlich? Können wir da unseren Glauben an Christus bezeugen und auch erklären? Es war schon interessant, es war in der Vorbereitung zur Weltausstellung Expo 2000 in Hannover. Ich weiß, ob Sie sich noch daran erinnern, ist schon einige Jahre her. Aber da gab es so die große Weltausstellung. Und da gab es auch eine kirchliche Gruppe, die sich damals in der Hannoverschen Kirche traf und die überlegt haben, was machen wir als Kirchen auf dieser Expo. Und diese ökumenische Arbeitsgruppe war dabei, ein Pavillon der Kirchen zu planen. Und dann gab es ungezählte Entwürfe und Vorstellungen, was man denn in diesem Pavillon der Kirchen alles machen könne. Die einen sagten, Diakonie muss rein, die anderen Engagement für die Umwelt und Politik und Soziales und so. Alles ganz wichtige Sachen. Aber man kam zu keiner wirklichen Lösung. Und dann gibt es ja manchmal so geniale Momente. Ein solcher genialer Moment war es, als Bischof Hirschler damals sagte, der hannoversche Bischof damals, der sagt, Moment, wir sollten doch der Welt zeigen, an was wir glauben und was unser Ureigenstes ist. Denn vieles andere, Nächstenliebe, Soziales, und machen viele andere ja auch. Aber was ist eigentlich das, was uns am wichtigsten ist, im Kern? Dann sagt er, was wir glauben, ist, wir glauben an Jesus Christus, und was wir machen, was andere nicht machen, wir feiern Gottesdienste. Und daraus wurde als Ort der Kirchen auf der Expo damals der Christus-Pavillon. Und man machte in dem Pavillon eigentlich fast nichts anderes, als Gottesdienste zu feiern. Wer dort war in Hannover, erinnert sich vielleicht dran. Es gab dann noch auf der anderen Seite, da war ich selber damals beteiligt, auch den Walfisch des CVJM. Da hat man auch Gottesdienste und Ähnliches gefeiert. Aber der Christus-Pavillon war in der Mitte der Expo. Und ich finde es bis heute gut, dass der Christus-Pavillon hieß. Solus Christus, allein Christus, das ist das erste dieser vier Soli, die reformatorischen Grundworte. Und jetzt gehen wir zurück zu dem Gedanken, wir betreten also eine Kirche, schauen nach vorne und sehen Jesus Christus in der Mitte. Die Seitenaltäre sind in der Reformation weg. Damit wir aber das, was da passiert am Kreuz, nun auch richtig verstehen, kommt jetzt das Zweite, nämlich Sola Scriptura. Da auf dem Altar liegt die Bibel. Das ist seit der Reformation so. Da liegt die Bibel und sie möchte gelesen und verstanden werden. Sola Scriptura, auf Deutsch allein durch die Schrift. Nur durch die Bibel weiß ich ja, wer Jesus Christus ist und was sein Tod und seine Auferstehung für mich bedeuten. Also wir haben jetzt den Weg in die Kirche betreten und jetzt, was macht man im Gottesdienst? Man setzt sich hin, lobt Gott im Gebet und Lied und hört dann auf einen Bibeltext, eine Auslegung dazu. Für uns ist das ganz normal. Zur Zeit Luthers war das in der Kirche nicht normal, da war nicht in jedem Gottesdienst eine Predigt zu hören. Es gab viele Priester, die konnten nicht mal lesen und schreiben, geschweige denn, dass sie gelehrte Theologen gewesen wären. Sondern die haben die Messe gefeiert nach ihrer Liturgie, die sie auswendig konnten. Aber Luther wollte, dass in jedem Gottesdienst die Heilige Schrift gelesen wird. Es war ihm so wichtig, dass jeder Christ im Grunde seine Schrift lesen kann. Und da war nun es Gottes Fügung, dass einige Jahrzehnte vor Martin Luther ein Mensch namens Gutenberg die Druckerpresse erfunden hat. Und dass es damit möglich war, nicht nur die Schriften Luthers zu verbreiten, sondern dass es möglich war, die Übersetzung von Martin Luther, der Bibel ins Deutsche, auch schnell unters Volk zu bringen. Das war Martin Luther wichtig, dass jeder Christ seine Bibel lesen und verstehen kann und hören, was Evangelium für ihn bedeutet. Warum eigentlich? Antwort, weil niemand es sich einfach selber sagen kann, dass er von Gott erlöst, geliebt und befreit ist. Wir müssen es uns immer wieder neu sagen lassen durch Gottes Wort. Wir tappen ohne die Bibel immer wieder in die Falle der Selbstrechtfertigung hinein. Es ist wie bei Liebeserklärungen. Ich habe längst gelernt, dass Frauen solche Liebeserklärungen am liebsten jeden Tag hören möchten. Manchmal nervt es die Männer, wenn die Frauen darum fragen, ey, liebst du mich? Dann gibt es Männer, die sagen dann, Also du hör mal, ich habe dich vor 52 Jahren am Traualtar darüber informiert, dass ich dich liebe und wenn sich das ändern sollte, teile ich das mit. Bis dahin gilt es. Aber die Frau und vielleicht auch manche Männer wollen es doch zwischendrin immer wieder hören und sich vergewissern. Warum? Weil sonst die Lebendigkeit und Gewissheit der Liebe einzuschlafen droht. Und noch viel mehr ist es im Glauben so und mit der Bibel. Wir dürfen und sollen die Liebeserklärung Gottes, die in der Rechtfertigungsbotschaft drinsteckt, immer neu hören, sonst droht die Lebendigkeit des Glaubens und die Gewissheit der Freiheit durch Christus einzuschlafen. Die Reformation war und ist bis heute eine Bibelbewegung. Später hat diesen Schwung der Bewegung der Pietismus aufgenommen. Der Pietismus war eine Bibelbewegung und ist hoffentlich bis heute, und zwar aus der Reformation heraus. Heute geraten wir, gerade in der evangelischen Kirche, fast mehr als in der katholischen, geraten wir in die Gefahr einer Bibelvergessenheit. Ich beobachte jedenfalls, dass Bibelstunden an vielen Orten schon längst ausfallen, dass die Bibelkenntnis sinkt, aber wie sonst soll denn die Rechtfertigungsbotschaft in Menschenleben hinein laut werden? Deswegen bin ich sehr froh, dass es Gemeinschaftsstunden gibt, dass es Hauskreise gibt, dass es auch gute Bibellesehilfen gibt, auch Bibelkurse, in denen wir Bibel gründlich lesen können. Solche Momente brauchen wir. Sola Scriptura. Allein durch Gottes Wort. Das war Martin Luther wichtig. Das war der zweite Punkt. Erstes Solus Christus, der zweite Sola Scriptura. Jetzt sind wir in den Gottesdienst gegangen, haben Christus vorne gesehen, die Bibel um uns hingesetzt, Auslegung hören. Und jetzt kommt es drauf an, dass das, was wir da hören von der Schrift, dass wir das auch in uns aufnehmen. Sola fide heißt das dritte Stichwort. Allein durch den Glauben. Fides ist der Glaube. Also, jetzt das annehmen, was uns zugesagt wird. Es innerlich uns dafür öffnen. Das deutsche Wort Glauben, das hängt mit dem Wort geloben zusammen. Glauben, loben. Und geloben hängt wiederum mit verloben zusammen, sich verloben. Wir haben es also mit einem Beziehungswort zu tun, mit einer Beziehungsaussage. Wenn zwei miteinander verlobt sind, dann vertrauen sie einander, sie haben sich gelobt, sie glauben aneinander. Es geht um eine Beziehung im Glauben. Heute erleben viele Menschen Beziehungskrisen. Machen wir uns da nichts vor. Es gibt so viele Beziehungsbrüche, Brüche in der Elternehe, in den Freundschaften, in Beziehungen. Und in vielen Menschen brennt heute eine Sehnsucht nach tragenden Verbindungen. Glauben heißt nur nicht, ich muss da etwas für wahr halten. Das meint man oft. Sondern Glauben im biblischen Sinn heißt, ich kann mich ins Evangelium hineinfallen lassen. Darf das annehmen, was mir da zugesagt wird. Und da besteht dann eine Beziehung, eine Glaubensbeziehung. Ich darf mich sozusagen an Christus hängen. Und da wird mir gesagt, du bist geliebt, du bist erlöst, du bist vor Gott recht. Martin Luther hat, als er begriffen hat, was Rechtfertigung bedeutet, da hat Martin Luther seinen Namen geändert. Eigentlich hieß er ja von Geburt her Martinus Luder, L-U-D-E-R. So hieß sein Vater Hans Luder. Er hieß Martin oder Martinus Luder. Und nun aber, als er es begriffen hat, dann nannte er sich in unbändiger Freude Martinus Eleuteros. Das ist griechisch. Eleuteros heißt auf Deutsch befreit. Also Martinus der Freie, so nannte er sich, der in Christus befreite. Bald war das Luther zu umständlich und deswegen hat er eine Mischform gemacht aus dem alten Luder und dem Eleuteros, wo das TH drin steckt, hat er dann Lutherus gemacht, hat das E weggelassen, Eleuteros, Lutherus, das wurde dann daraus. So hat Luther seinen Namen geändert. Da kam dieses nun verkürzte Luther her. Das Wort Luther ist in Eleuteros, in der Freie, im Freisein enthalten. Also aus dem Luder wurde ein Luther, ein Befreiter. Ich sagte vorhin schon, bald gehen wir auf das große 500-jährige Jubiläum zu, 2017, 500 Jahre Reformation. Das wird in der Bundesrepublik ein Megafest werden, kann ich schon sagen. Die Bundesregierung hat bereits 30 Millionen zur Verfügung gestellt, die evangelische Kirche auch. Es wird in der Bundesrepublik das einzige große internationale Fest oder ein Event sein in diesem Jahrzehnt. Das einzig große internationale. Und das wissen auch sehr viele und es wird jetzt schon groß vorbereitet. Aber es geht dabei bei dem Reformationsjubiläum nicht darum, dass wir Martin Luther als Heiligen verehren, sondern es geht darum, dass wir uns von Martin Luther anstecken lassen und dass wir bei ihm die Freude des Glaubens wiederentdecken, gerade in unserer unsicheren und nach Orientierung sich sehnenden Welt. Ich hoffe, dass das auch so etwas wie ein Funke ist, der jetzt überspringt, auch in unsere Kreise und Gemeinden hinein. Auch die Vorfreude auf das Reformationsjubiläum, aber in einer guten Weise. Wir verehren nicht da einen Säulenheiligen der evangelischen Welt, sondern wir wollen dankbar sein für das, was Gott uns in ihm geschenkt hat und diesen Funken der Befreiung, der Rechtfertigung wieder neu für uns aufnehmen. Heute fragen sich ja viele Menschen nach all den Krisen, die wir hatten. Wir haben im Grunde eine Ökokrise immer noch. Wir hatten eine Immobilienkrise, daraufhin eine Finanzkrise, dann eine Wirtschaftskrise in vielen Ländern, Eurokrise ist bis heute da und was uns begleitet, ist eine Schuldenkrise ungemeinen Ausmaßes. Viele fragen sich, wie können wir in diesen Krisen leben? Finanzberater, Verkehrsplaner, Tunnelbauer, überhaupt Politiker, Verantwortliche in der Wirtschaft, wie können die uns sicher leiten? Kritisch zu fragen gehört zum Recht mündiger Bürger dazu. Auch zur Freiheit engagierter Christenmenschen, aber die Kritik kann es ja nicht sein, was am Ende trägt. Viele sehnen sich heute, dass an die Stelle des sorgenvollen Misstrauens mal etwas kommt als Basis fürs eigene Leben, was wieder neu mit Vertrauen zu tun hat, mit etwas Festem, auf das Leben bauen kann. Paulus und in seinem Gefolge Martin Luther. Sie haben gezeigt, wir wollen vom Glauben an Jesus Christus reden. Noch mehr, wir wollen diesen Glauben als Basis, als Vertrauen leben, froh und befreit und es bekannt machen und das auf dieser Grundlage anpacken, was in unserer Welt zu tun gibt. Sola fide, allein durch den Glauben. Das war das Dritte. Also Solus Christus, Sola Scriptura, allein durch die Schrift. Sola fide, allein durch den Glauben. Und jetzt das vierte große Wort von Martin Luther, sola gratia, allein durch die Gnade. Im Gedenken haben wir jetzt als eine Kirche betreten, auf das Kreuz geschaut, auf die Bibel gesehen und Bibelauslegung gehört und das nun im Glauben angenommen, was uns gesagt wird. Und jetzt ist der Gottesdienst sozusagen aus und wir drehen uns wieder um, gehen hinaus in unseren Alltag, so wie wir heute Abend auch wieder nach Hause gehen und morgen einen neuen Tag. Aber wir gehen hoffentlich verändert aus einem Gottesdienst hinaus, nämlich als Begnadigte. Und das prägt hoffentlich auch unser Miteinander als Christen, so wie wir zu uns selber stehen, barmherzig umgehen, so wie wir mit anderen barmherziger umgehen, in unserer Familie, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, in dem Kreis, wo wir leben, so verschieden Menschen sein können, unterschiedlich begabt, unterschiedlich geprägt, mit verschiedenen politischen Meinungen oder Musikgeschmäckern, eins verbindet Christen miteinander. Dass wir miteinander durch Christus verbunden sind, dass wir miteinander Begnadigte sind. Christen, die sich nicht gegenseitig messen lassen an der Leistung oder Perfektion, sondern sich im Licht der Gnade sehen. Mich hat es immer beeindruckt, in altpietistischen Gemeinschaftsstunden, ich war oft drüben in Bernhausen auch dabei, als ich dort Pfarrer war, und da hieß es dann am Ende der Stunde, da hat ein älterer Bruder dann einfach nicht gesagt, jetzt singen wir das oder so, sondern er stand auf und hat bloß gesagt, die Gnade. Und dann kam dieser Schlussvers, der in vielen Gemeinschaftsstunden bekannt ist, die Gnade. Es gab vor vielen Jahren, als ich dort in Bernhausen Pfarrer war, dort in der Jakobuskirche, auch an einem Reformationsfest mal einen Abend, da hatten wir den damaligen Rottenburger Bischof Walter Kasper eingeladen. Er sprach damals über das reformatorische Bezeugnis und er betonte vor allem, dass wir in ökumenischer Gemeinsamkeit heute auch in der katholischen Kirche mit den Evangelischen sagen, sola gratia, allein durch die Gnade leben wir. Das war sehr beeindruckend, wie er das als katholischer Bischof auslegte. Das war damals, glaube ich, in Bernhäuser, da gab es nachher so eine Diskussion noch kurz in der Kirche. Und dann meldete sich einer und fragte die entscheidende Frage des Abends: Herr Bischof, warum sind Sie nicht evangelisch? Kasper zögerte da kurz und ich weiß nicht mehr genau, was er sagte, aber er kam da schon so ein bisschen stammen. Bin ihm dann selber öfters mal begegnet, diesem Kardinal Kasper. Als er verabschiedet wurde in Rottenburg, am Vorabend war er dann noch bei uns in Freudenstadt damals und hat uns dann auch eingeladen, nach Rom zu kommen. Wir haben ihn auch besucht damals als Kardinal. Und da hat er immer wieder erklärt, er sagte, das ist in einem Bild, also ein Bild wie Speichel in einem Fahrrad. Er sagte, je näher wir miteinander zu Christus kommen als Christen, je näher wir zu Christus kommen, der Mitte, desto näher kommen wir auch zusammen. So wie bei Speichen auch. Sola gratia, das war auch sein Schlagwort. Und ich bin froh, dass viele in der katholischen Kirche das heute genauso verkündigen wie in der evangelischen. Da hat die katholische Kirche von Martin Luther gelernt und es aufgenommen. Das Sola gratia, so sagte Walter Kasper, das Solus Christus und Sola gratia, das verbindet uns. Ich weiß noch, bei diesem Rombesuch, als wir Kardinal Kasper besuchten, war er mit einer kleinen Gruppe von evangelischen und katholischen Christen dort. Da besuchten wir auch eine kleine Kirche nahe am Petersplatz. Draußen war Lärm, Autos flitzten vorbei. Es war an einem Werktag. Aber wir feierten da drinnen in aller Stille einen Gottesdienst. Es war für mich eindrücklich, genau dort in Rom die Verse zu lesen und auszulegen, die Paulus am Anfang des Römerbriefes schreibt, in seinem Brief nach Rom. Nämlich diese Verse: Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Darin wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Der Gerechte wird das Glauben leben. Ich schäme mich nicht, zu euch zu kommen und das zu verkündigen. So hat Paulus damals geschrieben, schämen wir uns auch nicht, hoffentlich nicht, des Evangeliums von Christus. Schämen wir uns nicht, wenn wir in unseren Alltag gehen, schämen wir uns nicht, wenn wir auf das Reformationsjubiläum zugehen, sondern empfangen wir es jeden Tag neu, dieses Evangelium, dass wir es mitnehmen. Wir leben aus der Gnade. Gott, der sich in Christus gezeigt hat, ihm können wir vertrauen. Gott sei Dank. Am Schluss zwei Sätze als Zusammenfassung. Wer sich selbst rechtfertigt, der ist bald rechtfertig. Und wen Christus rechtfertigt, der ist gerecht. Fertig.